ohne Geschichte, Verbrechen, die größten Kriminalfälle aller Zeiten.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen. Bei mir im Studio wie immer Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo und willkommen.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf und heute geht es um eines der größten Verbrechen an einem Royal ever. Es geht um den Mord an Kaiserin Elisabeth von Österreich.
Genau, ich habe mir dieses Mal ein sehr bekanntes Verbrechen herausgesucht, die Ermordung von Kaiserin Elisabeth durch den italienischen Anarchisten Luigi Lucchini. Die Hintergründe dieses Attentats sind ja bis heute nicht restlos geklärt.
Dann fangen wir trotzdem mal mit dem an, was wir wissen. Das Verbrechen fand ja am 10. September 1898 in Genf statt, also im Herbst. Warum war die Kaiserin von Österreich überhaupt im Herbst am Genfer See?
Weil die Kaiserin Elisabeth, die bekannte Sissi, mal grundsätzlich sehr gern gereist ist. Also das waren so diese letzten Lebensjahre, wo sie immer unterwegs war. Sie war besonders gern in der Schweiz, weil die Schweiz einfach toll für sie war. Die Schweiz war eine Republik, das heißt, sie musste keine royalen Besuche absolvieren. Sie konnte dort recht unauffällig leben. Und es gab natürlich auch für die Royalzeit eine herrliche Landschaft. Das war ja traumhaft damals. Es gab schon die Möglichkeiten zu reisen. Das war einfach das perfekte Pflaster. Und vor allem, sie hatten so viele Luxushotels, wo man natürlich mit einer ganzen Entourage absteigen konnte. Also die Schweiz war in jeder Hinsicht perfekt für die berühmte Sissi. Allerdings hat die Schweiz aber auch eine unangenehme Seite gehabt, weil die liberale Schweiz war nämlich auch die Hochburg von Europas Anarchisten. Es hielten sich viele dort auf, sie wurden nicht ausgewiesen, man drückte hin und wieder auch beide Augen zu, man war ja schließlich eine Republik. Das heißt, Anarchisten waren nicht so ein Problem, obwohl man schon gewusst hat, könnte auch unangenehm werden. Und ich würde gerne zu Beginn etwas zur Anarchistenszene des damaligen Europas sagen. Für uns ist das heute ein Begriff, da denken wir so an die 1970er Jahre. Damals war das ein Riesenthema, weil diese Anarchistenszene des 19. Jahrhunderts extrem gut vernetzt war, extrem groß war und vor allem es hat schon viele Königsmorde gegeben bis zu Sissis Ermordung. Also der berühmteste ist zum Beispiel Zar Alexander II., der im Jahr 1881 in die Luft gebombt wurde. Anders kann man das nicht sagen. Es gab ein Revolverattentat auf den spanischen König Alfonso XIII. Im Jahr 1878. Der italienische König Umberto I. hat ein Attentat überlebt. Das heißt, das war eine sehr brodelnde Szene, von der sich halt viele Mitglieder in der Schweiz aufgehalten haben.
Ja, generell war die Schweiz ja immer sehr, sehr beliebt, wenn man zu Hause Probleme hatte, dorthin zu gehen. Wir haben das ja letztens auch beim Königsmord von Belgrad angesprochen, dass man, wenn eine Dynastie ins Ausland gehen musste, dann ging man in die Schweiz.
Genau.
Wenn die Schweiz also seine Hochburg für Anarchisten war, gleichzeitig die Kaiserin von Österreich dort war, ist natürlich ein Konflikt. Da würde man meinen, da muss die Schweizer Polizei ja besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.
Das hat die Schweizer Polizei auch gemacht. Das Problem war nur, dass sich die Kaiserin immer dagegen gewehrt hat. Weil Elisabeth hat immer einen verstärkten Personenschutz abgelehnt. Es sind auch immer Polizeibeamte dann zu ihr geschickt worden. Und die Schweizer Behörden waren in den 1890er Jahren eh schon besonders nervös, wenn vor allem die Kaiserin von Österreich kam und hat zum Beispiel immer nach den Daten verlangt. Also eine kaiserliche Reise, eine Reise von Elisabeth, das war ja nie spontan. Da gab es ja vorher immer Pläne, wann ist sie wo, wann macht sie welchen Ausflug. Und diese Daten wollte zum Beispiel die Schweizer Polizei mal haben, hat sie aber nie bekommen. Dann haben sie einfach Personenschützer der Kaiserin zur Seite gestellt. Das heißt, da kann man sich vorstellen, dass die wirklich hinter Büschen dann waren und die Kaiserin verdeckt beschützt haben. Dann hat sich die Elisabeth wieder drüber aufgeregt. Das heißt, das war schon eine sehr schwierige Situation. Sie wollte auch diese Spitzel nicht, wie sie das genannt hat. Und interessanterweise 5 Tage vor ihrer Ermordung, die Kaiserin war ja schon länger in der Schweiz, hat der Polizeipräsident von Genf die Kaiserin aufgesucht und sie gewarnt vor einem Attentat. Und er hat sie dringend gebeten, sich unter den Schutz der Kantonspolizei zu stellen. Elisabeth lehnt ab, sie war sicher, ihr tut niemand was, sie ist eine unpolitische Person.
Zu diesem Zeitpunkt hat sich ja bereits der spätere Mörder Luigi Lucchini bereits in Genf auf. Was wissen wir über den späteren Mörder?
Also gesichert ist, Sissis Mörder war 26 Jahre alt, als er die Kaiserin ermordet hat. Er war der Sohn einer italienischen Arbeiterin aus Padua. Die ersten Lebensjahre hat er im Waisenhaus verbracht, später bei Pflegefamilien. Und er musste seit seiner frühen Kindheit hart arbeiten. Fuß fassen konnte er nie so wirklich, er hat Stellungen nicht gehalten. Aber nur für eine ganz kurze Zeit in seinem Leben hat ihm die italienische Armee sowas wie Halt und Struktur gegeben. Lucchini ist dann früh mit der anarchistischen Bewegung in Kontakt gekommen und deren Ziel war es, die Herrschaft, also das herrschende Gesellschaftssystem zu stürzen. Vereinzelte Gruppierungen haben auch gezielt zum Mord aufgerufen. Lucchini hat all diese Hetzbroschüren studiert. Früher waren das Broschüren, heute ist es Internet
heute
und, er
ist
hat
wieder,
sich,
ja.
Und er hat sich radikalisiert, wie man heute sagt. Im März 1898 verlässt Lupini dann Italien und lässt sich in der Schweiz nieder. Er schlägt sich durch mit Arbeit auf Baustellen und verfolgt in den Zeitungen alle Berichte über die Aufstände und Proteste in Mailand, kommt in der Schweiz dann mit anderen Anarchisten in Kontakt, studiert die Attentate der Vergangenheit, wird kurz auch verhaftet in Lausanne, weil er aufrührerische Schriften verteilt, kommt aber recht schnell wieder frei. Aber, und das ist jetzt wichtig für die späteren Ermittlungen, er erhält einen Eintrag in die sogenannten Anarchistenakten der eidgenössischen Justiz und ist damit ein aktenkundiger Anarchist, bevor er auf Sissi überhaupt trifft. Im Sommer 1898 reift in ihm der Plan heran, er muss einen total prominenten Royal umbringen. Am liebsten, er ist Italiener, wird der König Umberto den Ersten umbringen, aber er hat zu wenig Geld, um nach Italien zu reisen. Im August 1898, ist auch wieder spannend, besorgt er sich, will er sich ein Messer kaufen auf einem Markt. Also er schwärmt von einem Dolch, erzählt das auch, dass er das kaufen möchte, hat aber nicht genug Geld dafür. Stattdessen kauft er eine Dreikantfeile, die er in mühevoller Arbeit zu einem Spitzenmordinstrument feilt. Das heißt, er ist zu diesem Zeitpunkt im Sommer bereit zu einer anarchistischen Tat, hat aber noch kein Opfer. Das ist besonders spannend. Dann liest er in den Zeitungen, dass Philippe d'Orléans in Genf erwartet wird. Die d'Orléans sind ja ein Nebenzweig der französischen Königsfamilie, also der ehemaligen Königsfamilie, aber immer noch Royals, auch wenn sie nicht mehr regieren. Und der soll sein Opfer werden. Nur dieser Prinz kommt nicht nach Genf und Lucchini sucht jetzt weiter nach einem möglichst prominenten Opfer.
Also hart zusammengefasst, Sissi musste sterben, weil Lucchini kein Geld für einen Faschen hatte.
Sehr provokant, aber also, eigentlich ja.
Wenn man so sagt, ja, ziemlich irre. Wie rückt nun Sissi in Luigi Lucchinis Visier?
Das ist der Punkt, der nie wirklich geklärt werden konnte. Und vor allem stellen sich hier dann die ersten Fragen, ob die Einzeltätertheorie, die wir bis heute haben, wirklich hält. Davon waren nämlich schon die Schweizer Untersuchungsbehörden nicht wirklich überzeugt. Die offizielle Theorie lautet, dass durch eine dumme und eitle Maßnahme des Hoteldirektors des Beau Rivage, dieses Luxushotels, wo sie abgestiegen ist, bekannt gegeben wurde, dass die Kaiserin sich überhaupt in Genf aufhält. Denn der hat am Tag, als die Kaiserin in Genf ankam, am 9. September, also am 10. September wurde sie ermordet, am 9. kam sie an, aus Reklamegründen in gleich drei Zeitungen die Meldung setzen lassen, dass die Kaiserin von Österreich in seinem Hotel absteigt.
Also die Schweizer Polizei durfte es nicht wissen, aber der normale Zeitungsleser konnte es wissen.
Absolut irre, wenn wir uns das im Nachhinein durchüberlegen. Und obwohl der Hofstaat der Kaiserin die Hoteldirektion explizit gebeten hat, das Inkognito der Kaiserin zu wahren, ist das passiert. Nur, die Meldung selbst steht erst am 10. September in den Zeitungen. Also zu einem Zeitpunkt, als Lucchini sein Opfer bereits ausgewählt hatte. Jetzt ist die Frage, wo hat er die Info hergehabt? Weil bereits am 9. September, am Tag vor der Ermordung, das kommt dann nachher durch die ganzen Zeugenbefragungen raus, auch durch die Vernehmung von Lucchini, lungert er schon den ganzen Tag um das Hotel herum. Er inspiziert den Haupteingang des Hotels, er spaziert die Promenade ab, er sieht sich an der Anlegestelle die Fahrtpläne des Dampfers an, mit dem Elisabeth am nächsten Tag reisen wird, er studiert diese Fahrpläne. Er kann wahrscheinlich die Vermutung anstellen, dass Elisabeth wahrscheinlich mit diesem Dampfer übersetzen wird, weil das meistens diese betuchten Touristen in Genf gemacht haben. Das heißt, er macht sich da ein genaues Bild der Umgebung und klar ist, er hat an diesem 9. September sein Opfer ausgewählt, das wird die Kaiserin. Und das wird maximale Aufmerksamkeit bringen.
Und genau das spricht ja dann gegen die Einzeltätertheorie, weil wenn es nicht in der Zeitung stand, woher wusste er es, hatte er Komplizen, hatte er Leute aus dem Hotel, die ihn informiert haben.
Genau, das sind diese Sachen, die dann beim Prozess zum Thema werden. Da werden wir dann später noch drüber sprechen.
Kommen wir zum Tag des Mordes, kommen wir zum 10. September 1898.
Diesen letzten Tag in Sissis Leben muss man sich so vorstellen. Am 10. September 1898 meldet sich wie immer in der Früh die Hofdame bei Kaiserin Elisabeth, fragt nach den Plänen des Tages. Die Kaiserin sagt, sie möchte ein paar Geschenke für die Kinder und die Enkelkinder kaufen gehen und sie möchte dann um 13.40 Uhr den Dampfer nach Co nehmen. Sie bleibt also nicht in Genf, sondern reist weiter. Und diese Anlegestelle, wie schon erwähnt, ist in unmittelbarer Nähe zum Hotel Beau Rivage. Luigi Lucchini ist an diesem Tag bereits sehr früh vor dem Hotel. Er ist jetzt sicher, dass die Kaiserin wirklich in Genf ist und im Beau Rivage abgestiegen ist. Erstens war es in allen Medien, in den drei Zeitungen. Dann nimmt er einen Beobachterposten ein, sitzt auf einer Parkbank vis-à-vis des Haupteingangs des Hotels und beobachtet das Kommen und Gehen. Nach dem Mord hat die Polizei herausgefunden, dass Lucchini auf einer dieser Bänke in unmittelbarer Nähe zum Hotel mit einem Mann gesprochen hat, der einen weißen Bart trug. Wer das war, hat man nie herausgefunden. Ob es jemand aus dem Anarchistennetzwerk war, auch nicht. Vielleicht war es auch nur ein kurzes Gespräch, man weiß es einfach nicht. Um 11 Uhr, das wird spannend, entfernt er sich, um eine Kleinigkeit zu essen zu holen. Gerade jetzt verlässt die Kaiserin von Österreich das Hotel für diese kurzen Einkäufe. Er verpasst also sein Opfer. Vielleicht hätte er jetzt schon zugeschlagen, man weiß es nicht. Was er in der Zwischenzeit gemacht hat, ist völlig unklar. Er dürfte länger weg gewesen sein. Hat einen Mitverschwörer getroffen, weiß man nicht. Hat er sich Anweisungen geholt, weiß man auch nicht. Er war jedenfalls länger weg, weil er hat die Kaiserin nicht gesehen, als diese von diesem kurzen Einkauf zurückgekommen ist. Sie bleibt danach im Hotel, ruht sich aus, bevor sie nach Co übersetzt. Als Lucchini wieder zurückkommt und wieder seinen Beobachterposten einnimmt, wird er nervös, denn er sieht jetzt, dass die Lakaien Unmengen an teuren großen Koffern vom Hotel zur Anlegestelle tragen. Das heißt, das Gepäck von Elisabeth wird an Bord des Dampfers gebracht und er zieht jetzt den richtigen Schluss, die Kaiserin reist offensichtlich ab, er muss jetzt handeln. 5 Minuten bevor das Schiff geht, verlässt die Kaiserin in Begleitung ihrer Hofdame das Hotel. Und Lucchini beobachtet, wie der Hoteldirektor und der Portier die Kaiserin mit einer tiefen Verbeugung verabschieden. Dann gehen die beiden Frauen alleine diesen ganz kurzen Weg zur Anlegestelle. Die Schiffsglocke läutet schon, sie gehen Richtung Schiff. Die Kaiserin trägt einen Sonnenschirm, unter dem sie es die Sicht verbirgt.
Und genau jetzt schlägt Lucchini zu.
Genau. Elisabeth und die Hofdame eilen also die Promenade entlang zum Schiff und jetzt geht's blitzschnell. Das hat die Polizei rekonstruiert anhand der Zeugenberichte, was passiert ist. Lucchini läuft Richtung Kaiserin, kommt ihr schräg auf dem Gehsteig entgegen und rennt auf die beiden Damen zu. Dann bleibt er kurz stehen. Sie wollen ausweichen, um einen Zusammenschuss zu vermeiden. Er hält vor der Hofdame, so als ob er stolpern würde, blickt dabei ganz schnell unter den Sonnenschirm und springt dann mit der erhobenen rechten Hand auf die Kaiserin zu und sticht ihr die Pfeile in die Brust. Elisabeth fällt stocksteif, ohne einen Mucks von sich zu geben, nach hinten, muss ich vorstellen, wirklich wie ein Baum, der gefällt wird, und landet mit dem Hinterkopf auf dem Boden. Weil sie aber bekanntermaßen sehr dichtes Haar hatte und das zu einer Haarkrone geflochten war, bleibt dieser Sturz nach hinten für den Schädel folgenlos. Die Haare mildern also den Sturz. Und das Ganze geht unglaublich schnell. Es gibt eine Schrecksekunde und dann beginnt die Hofdame zu schreien. Es eilt sofort ein Kutscher herbei, der Portier des Hotels, der alles gesehen hat, und andere Passanten, und sie helfen der Kaiserin auf. Sisi steht auf, bedankt sich für die Hilfe, sagt, dass ihr nichts geschehen sei. Man putzt ihr das Kleid ab, das dann staubig ist, weil sie lag ja auf der Straße. Sie richtet sich den Hut und man fragt sie weiterhin, ob alles in Ordnung ist. Die Kaiserin erhebt sich und fragt ihre Hofdame, was wollte dieser Mann eigentlich? Und die Hofdame antwortet, man weiß es nicht, das ist aber unerhört, man muss sich jetzt beeilen, um das Schiff zu erwischen. Und jetzt muss man sich vorstellen, er hat ja diese Pfeile ins Herz gestoßen und das weiß aber zu dem Zeitpunkt niemand, nicht mal die Kaiserin selbst. Was alle gesehen haben, war, dass ein Mann auf die Kaiserin zugelaufen ist und dass er ihr mit der Faust scheinbar auf die Brust geschlagen hat. Und auch die Kaiserin und ihre Begleitung glauben das. Die Pfeile ist ja winzig und es gibt kein Blut und Elisabeth steht ja wieder auf. Die beiden Damen gehen dann an Bord und in dem Augenblick, als sie das Schiff betreten, sagt die Kaiserin plötzlich, das ist verbürgt, das wissen wir von ihrer Hofdame, geben Sie mir einen Arm, aber schnell. Und in der nächsten Sekunde verliert sie das Bewusstsein und gleitet zu Boden. Die Passagiere helfen der Gräfin bei der Betreuung dieser scheinbar ohnmächtigen Dame. 3 Herren tragen die Kaiserin auf das Oberdeck und legen sie auf eine Bank. Das Schiff hat inzwischen abgelegt. Zum Glück ist an Bord anwesend eine Dame, die früher als Pflegerin gearbeitet hat. Sie hilft jetzt bei der Betreuung der Kaiserin. Man schneidet Elisabeth das Mieder auf, schiebt ihr ein Stück Zucker, den man in Alkohol getaucht hat, in den Mund. Elisabeth öffnet die Augen und fragt, was ist denn eigentlich mit mir geschehen? Und das waren die letzten Worte der Kaiserin. Dieses, ja, was ist denn eigentlich mit mir geschehen? Die Hofdame sagt noch, euer Majestät war etwas unwohl, aber jetzt geht's schon besser, nicht wahr? Bekommt aber keine Antwort mehr. Die Pflegerin ruft der Hofdame jetzt geistesgegenwärtig zu, reiben Sie ihr die Brust. Und jetzt zieht die Hofdame etwas. Als sie nämlich das Mieder, das sie aufgeschnitten hat, ein bisschen öffnet, sieht sie, dass auf dem Hemdchen, das man unter einem Mieder trägt, einen kleinen roten Blutfleck und ein kleines Loch im Hemd und eine winzige Wunde mit etwas gestocktem Blut. Und jetzt ist klar, dass auf die Kaiserin ein Attentat verübt wurde, dass das nicht nur ein Faustschlag war, sondern dass sie verletzt wurde. Jetzt outet sich die Hofdame und gibt bekannt, wer die Frau ist, die hier liegt. Sie lässt den Kapitän holen und sagt ihm, um Gottes Willen, landen Sie schnell. Die Dame, die Sie hier sehen, ist die Kaiserin von Österreich. Sie hat eine Wunde in der Brust. Ich kann sie nicht ohne Arzt und Priester sterben lassen.
Das heißt, der Kapitän hat kaum eine Wahl und muss das Schiff wenden und zurückfahren, nehme ich an.
Genau, das Schiff wendet sofort. Man bastelt aus zwei Rudern und Strecksesseln eine Tragbare für die Kaiserin. Sie wird drauf gelegt und kaum hat das Schiff wieder angelegt, tragen 6 Passagiere die Kaiserin so ins Hotel und ein weiterer Mann hält den Sonnenschirm über sie.
Wo ist Luigi Lucchini währenddessen?
Er hat versucht, nach dieser Attacke wegzulaufen, schafft das auch ein Stückchen, wird aber gleich von einem anwesenden Augenzeugen festgehalten und mit Hilfe weiterer Männer dann so lange festgehalten, bis ein herbeigerufener Gendarm da ist. Dann hat er sich absolut ruhig verhalten, hat keinerlei Anstalten gemacht, wegzulaufen und hat die ganze Zeit gegrinst. Das hat die Zeugen dieser Attacke so in Rage gebracht, weil sie gesehen haben, dass hier eine Frau niedergeschlagen wurde, dass die Gendarmen, als sie da waren, den Attentäter vor der Menge schützen mussten. Und der Hoteldirektor des Beau Rivage ist zum Ort des Geschehens gelaufen und hat sich nicht zurückhalten können und hat Lucchini geohrfeigt. Zu diesem Zeitpunkt, müssen wir aber nochmal uns in Erinnerung rufen, wusste niemand, dass Lucchini ein Mörder ist. Man hielt ihn fest, rief die Polizei, weil er eine Frau niedergeschlagen hat.
Ein Überfall, ein normaler, hat man vielleicht geglaubt.
Genau, und deswegen sucht auch niemand nach einer Waffe. Die hat Lucchini nämlich weggeworfen und die taucht erst später durch Zufall wieder auf. Da werden wir dann noch drüber sprechen. Die Kaiserin wird in der Zwischenzeit ins Hotelzimmer gebracht. Dort bemühen sich 2 Ärzte um sie. Sie liegt schon im Sterben, sie befindet sich in Agonie, sie atmet nur mehr schwach. Die Hofdame weist einen der Ärzte auf die kleine Wunde hin, die sie gesehen hat, als sie das Mieder der Kaiserin geöffnet hat. Der Arzt erkennt eine Stichverletzung, kann sich aber zunächst überhaupt keinen Reim drauf machen, also keinen Reim auf die Waffe machen, die diesen Stich verursacht hätte. Weil beim Attentäter hat man ja keine Waffe gefunden, das hätte sich ja schnell herumgesprochen. Der Arzt versucht noch eine Sonde in den Stichkanal einzuführen, das gelingt ihm aber nicht, weil die Wundöffnung sich von ihrer ursprünglichen Stelle verschoben hat, als man das Oberteil der Kaiserin geöffnet hat. Und zur gleichen Zeit wird die Atmung immer schlechter und der Arzt sagt schließlich, es gibt keine Hoffnung mehr. Trotz der Bitten der Hofdame lehnt der Arzt Wiederbelebungsversuche ab, weil es einfach sinnlos ist und er lässt stattdessen einen Priester rufen. Es kommt auch wirklich gleich ein Priester in die Suite und erteilt die letzte Ölung. Als der Arzt den Tod festgestellt hat, öffnet er die Schlagader der Kaiserin am linken Arm und als kein Blutstrom mehr festzustellen ist, erklärt er sie auch offiziell für tot und als Todeszeitpunkt lässt der Arzt 14.40 Uhr angeben. Die Kaiserin von Österreich wurde ermordet, die Polizei wird aktiv. Ihnen wurde nämlich kein Frauenschläger übergeben, sondern ein Mörder. Und jetzt wird Untersuchungsrichter Charles Lichet auf den Fall angesetzt und dem werden wir später auch noch begegnen.
Jetzt ist ja dieser Mord in Genf passiert und wir sind jetzt im 19. Jahrhundert. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis der Kaiserhof in Wien über die Ereignisse Bescheid bekommen hat?
Das hat ein bisschen gedauert, vor allem man hat dem Kaiser in Etappen mitgeteilt, was mit seiner Frau passiert ist. Um 15 Uhr schickt jene Hofdame, die in Elisabeths letzter Stunde bei ihr war, nämlich Irma Staray, ein erstes Telegramm an den Adjutanten des Kaisers mit den Worten: Ihre Majestät, die Kaiserin, wurde schwer verwundet. Bitte dies seiner Majestät, dem Kaiser, schonungsvoll zu melden. Da war sie schon tot, die Kaiserin, um 15 Uhr. Eine Stunde später, um 16 Uhr, schickt die Gräfin dann ein zweites Telegramm, diesmal mit den Worten: Ihre Majestät, die Kaiserin, ist entschlummert.
Das weckt jetzt schon ein paar Fragen, weil du hast ja vorher gesagt, um 14.40 Uhr ist der Todeszeitpunkt. Um 15 Uhr schickt sie aber noch schwer verwundet und erst eine Stunde später, dass sie entschlummert ist. Warum kam es zu dieser Verzögerung?
Das ist eine gute Frage, auf die es nicht die eine Antwort gibt. Die logischste Erklärung ist, oder die logischste Erklärung, die sich aus den vorhandenen Aufzeichnungen gibt, lautet: Weil unmittelbar nachdem die Kaiserin für tot erklärt wurde, so viel auf die Gräfin Staray eingeprasselt ist, dass für das Telegramm schlicht keine Zeit bleibt. Man muss sich vorstellen, Kaiserin wird für tot erklärt, musste angekleidet werden, konnte nicht in diesem Zustand bleiben. Das heißt, jemand muss sich um den Leichnam kümmern. Sie wurde jetzt auf einem Hotelbett provisorisch aufgebahrt, Blumen wurden angefordert. Diese Blumen, also dass man da jetzt bitte nicht an so Kränze oder so denkt, diese Blumen waren deshalb wichtig damals, weil es üblich war, dass man sofort, sofern das Geld vorhanden war, dass man sofort die aufgebahrten Toten mit duftenden Blumen umkränzt hat, um alle Gerüche zu vertreiben. Das war eine ganz praktische Maßnahme. Dann musste die Gräfin den Totenbeschauer empfangen, der den Totenschein ausfertigte. Sie war ja alleine. Es war also ja der Adjutant nicht anwesend. Sie hatte unglaublichen Stress. Und der Untersuchungsrichter Charles Lichet, von, den ich vorher schon erwähnt habe, stand bereits vor der Tür und er wollte die erste Zeugeneinvernahme mit der Gräfin beginnen. Und irgendwann dazwischen muss sie dann den Auftrag zu diesem Telegramm gegeben haben. Anders ist das nicht erklärbar.
Was wissen wir über diese erste Befragung von Charles Lichet mit der Gräfin Starey? Was hat sie da ausgesagt?
Also am Anfang waren es eher Formalitäten, genaue Auskünfte zur Person der Verstorbenen, über den Aufenthalt in Genf, genauer Ablauf der Tat. Und während dieser Befragung gibt es eine Unterbrechung. Die beiden Ärzte wollen den Untersuchungsrichter dringend und vor allem alleine sprechen. Er unterbricht die Befragung, spricht mit den Ärzten, kommt zurück und teilt der Gräfin jetzt etwas mit, das sich diese vorher nicht mal hätte vorstellen können, nämlich: Es muss eine Leichenöffnung bei der Kaiserin vorgenommen werden, sprich eine Obduktion. Weil nach Schweizer Recht, so erklärt ihr das der Untersuchungsrichter, kann eine Mordanklage in der Schweiz nur nach Vorlage eines Autopsiebefundes erhoben werden. Und die Behörden müssen dafür einen medizinisch einwandfreien Nachweis der Todesursache erbringen.
Das zeigt aber, dass die Schweiz hier schon viel, viel fortschrittlicher war als Österreich.
Wahrscheinlich, ja.
Denn beim Kaiserhof kommt ja so eine Leichenöffnung schlecht an.
Das ist ein absolutes Tabu. Der Untersuchungsrichter bittet Gräfin Starey jetzt beim Wiener Hof um eine Zustimmung für die Autopsie anzusuchen. Die ist natürlich absolut fassungslos, sagt sofort, dass das unmöglich ist, dass der Hof dem niemals zustimmen wird und dass das außerdem ihre Kompetenzen überschreitet. Sie kann sich auf keinen Fall mit diesem Anliegen an den Wiener Hof wenden. Nach der Gräfin versucht es der Untersuchungsrichter beim Haushofmeister der Ermordeten, aber auch der sagt, naja, sicher nicht, also ich komme dem Kaiser sicher nicht mit so einer Anfrage. Und auch er bestätigt, das geht überhaupt nicht. Niemals würde der Kaiserhof einer Obduktion der Kaiserin von Österreich zustimmen. Nach diesem zweiten Nein versucht der Untersuchungsrichter und jetzt auch mit Hilfe der Polizei beim österreichisch-ungarischen Gesandten Graf Kufstein, der zumindest bereit ist, diese Anfrage an den Wiener Hof weiterzuleiten. Und jetzt erhöhen sie den Druck mit protokollarischen, aber eigenartigen Argumenten, die den Wiener Hof überzeugen sollen. Nämlich, sehr, sehr verquer gedacht, also man versucht jetzt dem Wiener Hof Gründe zu liefern, dass er vor sich selber zugeben kann, na gut, wir müssen das wirklich. Man sagt zum Beispiel, offiziell ist die Leiche, die da im Hotel Beau Rivage aufgebaut ist, ja die Gräfin von Hohenems, unter diesem Pseudonym ist die Kaiserin inkognito gereist. Und erst beim Grenzübertritt wird sie wieder zur Kaiserin von Österreich. Also man würde nicht die Kaiserin obduzieren, sondern eine Gräfin. Und dann, was jetzt ziemlich pietätlos ist, betonen sie auch die spätsommerliche Hitze. Es war nämlich ein unglaublich heißer Tag, dieser 10. September 1898. Und sagen relativ deutlich, je später die Obduktion und wir kriegen die Obduktion, desto unangenehmer wird's.
Ja, und auch umso schwerer auch noch Spuren festzustellen natürlich, wenn die Verwesung voranschreitet, trotz der duftenden Blumen. Und was man auch sagen muss, das Argument ist ja wirklich skurril, weil sie wurde ja wohl nicht ermordet, weil sie die Gräfin von Hohenems war.
Natürlich,
sondern ja, weil sie die Kaiserin von Österreich war.
Ja, beim Kaiserhof war halt grundsätzlich, also eine Obduktion, das war einfach abzulehnen. Das hat man sich nicht mal vorstellen können, dass man das war. Jedenfalls, der Kaiser war zunächst strikt dagegen, als man ihm dieses Anliegen dargebracht hat und erst nach einem telegrafischen Hin und her und erst am nächsten Tag durfte eine Obduktion vorgenommen werden. Allerdings sind da die Schweizer Behörden den Wiener Befindlichkeiten insofern entgegengekommen, dass von einer klassischen Obduktion Abstand genommen wurde und man sich mit einer partiellen Obduktion begnügt hat. Das heißt, nur eine Öffnung des Körpers in der Umgebung der Wunde und eine Untersuchung des Herzens sollte vorgenommen werden, allerdings das Herz nicht herausgenommen werden. Das war dem Kaiser ganz wichtig. Am Tag nach der Ermordung, wir sind jetzt schon am nächsten Tag, am 11. September, wird die Kaiserin in ihrer Hotelsuite obduziert.
Jetzt ist sie aber dann schon 16 Stunden in einem nicht gekühlten Raum gelegen.
Spätsommer, unglaubliche Hitze, keine Klimaanlagen, die Umstände waren furchtbar. Die Räume wurden hermetisch abgeriegelt, es war dumpf, es war unglaublich heiß, auch an diesem Tag. Und laut den Berichten verströmte die Tote schon diesen typischen Leichengeruch. Bei der Obduktion war ein Großaufgebot anwesend. 3 Professoren der Universitäten von Genf, von Lausanne und noch 2 weitere Ärzte aus Genf. Der Genfer Generalstaatsanwalt war anwesend und als Zeugen von österreichischer Seite mussten, die wollten das nämlich gar nicht, der Gesandte Kufstein, Elisabeths Hofmeister und die Gräfin Starey anwesend sein.
Es wird also ein Obduktionsbericht erstellt. Gibt es den heute noch?
Ja, der liegt im österreichischen Haushof- und Staatsarchiv.
Und du hast den natürlich gelesen und erzählst uns, was an dem Befund drinnen steht.
Das ist wahnsinnig spannend. Also zuerst wurde der allgemeine Zustand der Toten festgestellt, etwa, dass die Kaiserin 1,72 groß war, dass sie am linken Arm einen Anker tätowiert hatte, deswegen wissen wir das auch, neben einer Tagebucheintragung, dass sie sehr dichtes Haar hatte, dass sie geringes Unterhautfettgewebe hatte, sie war natürlich eine sehr dünne Frau, sogar dass sie Dehnungsstreifen auf der Haut hatte, sogenannte Schwangerschaftsstreifen und dass die Leichenstarre sich bereits angekündigt hatte, als die Ärzte zur Tat schritten. Dann wird ziemlich genau die Verletzung beschrieben, die zum Tod geführt hat, und zwar 14 cm unter dem linken Schlüsselbein lag sie, 4 cm über der linken Brustspitze und die Verletzung hatte die Form eines Vs, also genau wie diese dreikantige Pfeile ausgesehen hat. Das Herz wurde bei der Obduktion freigelegt, aber nicht geöffnet, wie man das dem Kaiser auch versprochen hat, und so war es auch vereinbart worden. Was man jetzt wusste, dass zu diesem Zeitpunkt ein noch nicht näher identifiziertes Instrument, so haben sie es genannt, 85 mm tief in den Brustkorb der Kaiserin eingedrungen ist, die vierte Rippe zertrümmert hat, den unteren Teil des oberen Lungenflügels durchbohrt hat und dann die vordere Fläche der linken Herzkammer getroffen hat. Die linke Herzkammer wurde vollständig durchstochen und auf dem Herzbeutel war ein großer Erguss aus geronnenem Blut zu erkennen. Die Ursache war, also die Todesursache war, damit Herzstillstand.
Gut, klar, dass man an so einem Stich stirbt, aber eigentlich nicht klar. Wieso konnte sie eigentlich nach dieser Attacke, nach diesem Herzstich noch gehen, noch reden, war bei klarem Verstand? Und es war sogar so, wie du vorher geschildert hast, dass sie selber diese Verletzung gar nicht bemerkt hatte. Wie ist das möglich?
Also das sind natürlich Fragen, die Mediziner beantworten müssen und jene Mediziner, die sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben und denen man auch die Informationen über Elisabeth Lebenswandel und über ihre Routine bekommen haben, weil sie war ja eine sehr sportliche Frau bis in ihre Spätfünfziger hinein, nehmen an, dass sie über eine so gute Konstitution verfügt hat und vor allem so eine ungeheure Selbstdisziplin hatte, dass sie sich sprichwörtlich zusammenreißen konnte, während das Herz schon langsam seine Funktion aufgab. Man hat auch interessanterweise nachher die Frage gestellt, hätte Elisabeth diesen Anschlag überlebt, wenn man die heutigen chirurgischen Möglichkeiten in Betracht zieht? Und da sagen die meisten Mediziner nein, weil so schnell, wie sie auf einen Operationstisch gehört hätte, könnte man auch heute niemanden ins Spital bringen. Was man zum Befund und zu den anderen Hinweisen, die man auch in den kaiserlichen Akten dann niedergeschrieben hat, sagen kann, ist, das finde ich ganz, ganz spannend, dass man vom Leichnam der Kaiserin und von der Verletzung 69 Fotos gemacht hat. Und diese Fotos wurden dann bei der späteren Gerichtsverhandlung gezeigt.
Sind die heute noch beim Obduktionsbericht mit dabei?
Nein. Und um alle Spekulationen zu unterbinden, diese Fotos wurden nachweislich im Beisein von Zeugen nach der Verhandlung bei Gericht vernichtet. Auch das war eine der Bedingungen des Kaiserhofes, dass eben nicht solche Fotos kursieren.
Jetzt hat man die Obduktion durchgeführt, damit alles eigentlich beisammen, was man für eine Mordanklage braucht. Wie geht's nach der Obduktion weiter?
Nachher geht's ein bisschen gruselig weiter. Also nach 2 Stunden war diese Obduktion vorbei. Der österreichische Gesandte hat ganz erleichtert nach Wien telegrafiert, dass die Obduktion so, wie es in den Grenzen des Notwendigen vereinbart wurde, stattgefunden hat. Dann wurde die Einbalsamierung vorgenommen. Und das hat man mit Injektionen von Formaldehyd gemacht. Und damit hat sich nach allen Zeugenberichten, die wir haben, ein beißender Geruch durch das ganze Hotel gezogen. Und damit wird auch die Absurdität dieser Obduktion wirklich deutlich. In der Luxussuite eines Luxushotels wurde eine Obduktion einer Kaiserin vorgenommen. Der beißende Gestank zieht sich durchs Hotel. Also das war nach den Berichten von Augenzeugen eigentlich nur mehr bizarr und unwürdig.
Und für den Hoteldirektor, der versucht hat, durch die drei Inserate Werbung für sein Hotel zu machen, auch ein ordentlicher Schuss ins Knie.
Na, der hat das sicher verdrängt. Aber während die Leiche der Kaiserin obduziert wurde, passiert jetzt was ganz Interessantes. Nämlich zur gleichen Zeit, als diese Leichenöffnung vorgenommen wurde, meldete sich die Portiersfrau eines Hauses in der Nähe des Hotel Beau Rivage. Sie hat nämlich im Hausflur in der Nähe des Eingangstors eine Feile gefunden, hat zuerst gedacht, die gehört einem Handwerker, hört dann vom Attentat auf die Kaiserin und hat dann genau das Richtige getan. Sie ist nämlich mit diesem vermeintlichen Werkzeug zur Polizei gegangen Und die Mediziner haben dann kurz darauf befunden, das ist genau das Instrument, mit dem die Kaiserin tödlich verletzt wurde.
Jetzt haben wir alles für eine Mordanklage. Wir haben den vermeintlichen Mörder, wir haben die Mordwaffe, wir haben die Obduktion, die wir eben auch gebraucht haben in der Schweiz. Gibt es jetzt auch noch ein Geständnis von Luigi Lucchini?
Ja, weil sonst bei Mordfällen ist ja das nicht der Fall, dass der vermeintliche Täter gesteht. Im Gegenteil, man leugnet die Tat eher. Das ist aber bei Luigi Lucchini überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, er hat die Tat nicht nur zugegeben, sondern er will auch, dass jeder davon erfährt. Er posaunt richtig hinaus. Ganz Europa soll wissen, welche große Nummer er erwischt hat. Und als man Lucchini unmittelbar nach seiner Festnahme nach dem Motiv fragt, im Sinn von, was haben Sie da nicht gemacht, warum haben Sie das getan, sagt er, weil ich ein Anarchist bin. Es gibt auch ein sehr berühmtes Foto von Lucchini, das haben sicher viele schon gesehen, das kann man leicht im Internet auch aufrufen. Er geht stolz dahin, links und rechts ein Polizist, und er grinst über das ganze Gesicht. Also das sagt schon relativ viel aus. Interessanterweise schreibt er auch am Tag der Ermordung, als er schon in der Zelle sitzt, an die Zeitung Don Marzio. Er will nämlich sein Motiv erklären und er wünscht einen Abdruck. Und dieser Brief findet sich heute noch im Original in den Untersuchungsakten. Also das ist eine reine Selbstbeweihräucherung, was er nicht für große Tat vollbracht hat. Und Lucchini schreibt aus dieser Zelle, also gleich in den ersten Stunden, auch an den Schweizer Bundespräsidenten. Das finde ich jetzt auch ganz spannend. Er will nämlich nach dem Gesetzbuch des Kantons Luzern verurteilt werden, weil es in diesem noch die Todesstrafe gibt. In jenem von Genf gibt es das nicht. Und den Brief unterzeichnet, also diesen Brief von den Schweizer Bundespräsidenten, unterzeichnet er mit Luigi Lucchini, Anarchist der gefährlichsten einer.
Also er wollte quasi als großer Märtyrer seiner Bewegung in die Geschichte eingehen. Aber gelingt ihm ja nicht, weil, wie gesagt, in Genf gibt es ja keine Todesstrafe. Ein Monat nach der Ermordung kommt es zum Gerichtsverfahren, der letzte große öffentliche Auftritt für den Angeklagten.
Das war ein Riesenauftritt, findet sich richtig gefreut schon drauf. Und es ist auch wirklich, wie du sagst, genau einen Monat nach der Ermordung Elisabeths, da findet dieser Prozess statt. Im Saal sind 40 Geschworene aus allen Bevölkerungsschichten, zahlreiche Journalisten. Und dann erscheint Lucchini, zieht an den Journalisten vorbei, sagt ihnen, ja, ich bin's, wirft sich in Pose, schwingt seine Reden. Aber er kommt nicht weit, weil das verhindert dann der Richter. Lucchini wird einstimmig zu lebenslangem Kerker verurteilt. Allerdings bleibt ein riesengroßes Bauchweh zurück, weil weder der Untersuchungsrichter Léger noch der Generalstaatsanwalt glauben an die Einzeltätertheorie. Sie haben immer in Richtung Verschwörung und Mittäter ermittelt, aber es war einfach zu wenig Substanz da, um die Anklage auszuweiten. Das größte Problem war, dass nicht festgestellt werden konnte, wo sich Lucchini zwischen dem 5. und dem 8. September aufgehalten hat. Wen er in dieser Zeit gesehen hat, das war das schwarze Loch der Anklage. Darauf ist der Generalstaatsanwalt namens Georges Navazza in seiner Anklagerede eingegangen. Es wären einfach nicht genügend Beweise vorhanden gewesen, um weitere auf die Anklagebank zu setzen, so hat er das formuliert. Und er betonte auch, dass Lucchinis eigene Angaben voller Lügen waren, zum Teil widerlegt werden konnten, er sich selber auch immer wieder widersprochen hat. Also es bleibt ein riesengroßes Fragezeichen zurück.
Über die Rolle der Verteidigung wissen wir wenig, aber man kann sagen, die Verteidigung saß da eher auf aussichtslosen Posten, weil was willst du machen?
Der Verteidiger war sehr ruhig, vor allem er konnte auch nichts machen, weil wenn er probiert hat, also angeblich hat er ein bisschen probiert, den Lucchini als Wahnsinn darzustellen, das wollte der Lucchini gar nicht. Der wollte ja der Held sein, der eine Monarchin umgebracht hat. Also der konnte da auch nicht wirklich viel tun.
Da war nicht viel zu gewinnen für den Verteidiger. Für den Untersuchungsrichter ist der Fall auch nach dem Urteil nicht abgeschlossen.
Untersuchungsrichter Charles Léger hat bis an sein Lebensende den verurteilten Mörder von Kaiserin Elisabeth wirklich täglich in seiner Zelle besucht. Er hat ihm Zigarren gebracht, er hat versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, in der Hoffnung, dass Luigi Lucchini endlich zugibt, was zahlreiche Informanten eigentlich bestätigt hatten, aber vom Gericht nicht anerkannt wurde, nämlich dass der Mörder Kaiserin Elisabeth kein fanatischer Einzeltäter war, sondern im Auftrag einer europaweit agierenden Anarchistengruppe gehandelt hat. Charles Léger war von Anfang an davon überzeugt, dass Lucchini sicher nicht allein agiert hat, dass es im Hinterhalt mehr Personen gab, die das Attentat geplant hatten, die ein Bewegungsprofil des Opfers erstellt hatten und die dann den bereitwilligen Luigi Lucchini, der eh immer schon die Nähe zu sämtlichen Anarchistenszenen in jedem Land gesucht hat, dass eben diese Gruppe ihn angeleitet hat. 1,5 Jahre nach dem Mord an Kaiserin Elisabeth hat Luigi Lucchini angeblich im Gespräch mit dem damaligen Untersuchungsrichter zugegeben, dass er Helfer hatte, aber kurz darauf starb Charles Léger. Also das heißt, es ist jetzt wieder etwas, wo wir nicht rausfinden, was wirklich war, aber es dürfte eine Art Geständnis noch gegeben haben.
Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Das Attentat von Genf hatte aber auch Folgen in der zukünftigen Zusammenarbeit der Polizei europaweit.
Genau, nämlich im gleichen Jahr noch, 1898, hat es als Reaktion auf dieses Attentat in Rom eine große Konferenz zum Kampf gegen den Anarchismus gegeben. Und es ist dabei der Beschluss gefasst worden, dass die Polizei über nationale Grenzen hinweg stärker zusammenarbeiten, also die Polizei der einzelnen Länder. Das war die erste Konferenz dieser Art und der erste Schritt in Richtung Interpol. Und interessant, Interpol, also die Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission, wurde in Wien im Jahr 1923 dann offiziell ins Leben gerufen.
Also zumindest das Gute hatte es, dass die Polizei sich auch der Verfolgung von Straftätern über die Grenzen hinaus stärker gewidmet hat. Wie ging es denn mit dem Mörder nach der Verurteilung weiter?
Also Lucchini hat natürlich die Haft angetreten, war im Kerker und hat sich dann im Oktober 1910 in seiner Zelle erhängt.
Dann ist er ungefähr 11 Jahre lang gesessen, kann man sagen. Ja. Lange Zeit später kommen die Mordpfeile noch der Kopf des Mörders, auch wieder eine eher makabre Geschichte, schließlich nach Wien. Was ist der Hintergrund?
Beide Dinge sind sehr, sehr eigenartig. Die Pfeile kamen als Geschenk nach Wien, und zwar anlässlich der 600-Jahr-Feier der Universität Wien.
Was schenkt man zum Geburtstag?
Ja, das, wo macht man die Mordpfeile von Kaiser Elisabeth in Zeiten der Republik schon? Ganz interessant. Was den Kopf Lucchinis betrifft, ist dieser Transfer nach Wien einer gewissen Peinlichkeit geschuldet. Und dazu müssen wir jetzt nochmal in Lucchinis Todesjahr 1910 zurückgehen. Nach dem Selbstmord Lucchinis hat einer jener Professoren, die bei der Obduktion Elisabeths anwesend waren, auch Lucchini obduziert. Und er hat ihm dabei den Kopf vom Körper abgetrennt und in Formaldehyd eingelegt, weil er der Meinung war, obwohl das schon etwas spät war, dass man Wahnsinn anhand von Verformungen des Schädels nachweisen kann. Also diese Lehre, da haben wir in einem anderen Fall darüber gesprochen, die war damals eigentlich schon nicht mehr so aktuell, warum man das gemacht hat, vielleicht eine gewisse Sensationslust.
Ich glaube, das ist wirklich Jagdtrophäen unter dem Deckmantel der Pseudowissenschaft.
Ja, das vermute ich auch, weil das ist diese galsche Lehre, die hat damals niemand mehr geglaubt. Jedenfalls, der Kopf wandert in die persönliche medizinische Sammlung dieses Professors. Dann weiß man nicht mehr viel. 1984 taucht dieser Kopf von Lucchini wieder auf, und zwar in einer TV-Sendung. Bei einer Live-Sendung im Schweizer Fernsehen, die sich dem Mord an Elisabeth widmet, wird dieser Kopf gezeigt. Und das führt jetzt zu unglaublich viel Beschwerden bei der Schweizer Fernsehstation. Im Sinne, was kann man doch nicht machen? Ja. Wo sind wir denn? Und jetzt will die Schweiz den Kopf loswerden, weil es gar so peinlich ist. Also alles unangenehm. Jetzt erinnert man sich, man hat ja diese Pfeile Wien geschenkt und jetzt schenkt man ihnen den Kopf gleich dazu. Das Pathologische Institut der Uni Wien bekommt den Schädel und er landet damit im berühmten Narrenturm, der eigentlich wissenschaftlich sehr interessant ist. Und im Jahr 2000 entscheidet man dann, das sind nicht mehr die Zeiten, wo man eingelegte Schädel aufbewahrt. Und im Jahr 2000 wird dann eben der Rest von Luigi Lucchini in einem Anatomiegrab in Wien beigesetzt.
Also 102 Jahre nach seiner Tat wurde dann der letzte Teil von ihm beerdigt.
Genau.
Liebe Martina, danke, dass du die Geschichte mitgebracht hast. Eine sehr, sehr ausführliche Geschichte, die aus meiner Sicht einfach zeigt, wie leichtsinnig eigentlich Elisabeth auch war. Also bei allem, was man Positives über sie sagen kann. Aber sie hat offensichtlich die Bedrohung, Kraft ihrer Funktion massiv unterschätzt.
Sie hat die Warnungen nicht ernst genommen. Sie hat auch nicht geglaubt, dass sie das jemals passieren könnte. Ja, kam, wie es kam.
Dann hören wir uns wieder in so 2 bis 3 Wochen mit einem neuen Fall. Man kann nur eines sagen, ziemlich sicher wird wieder jemand sterben.
Das auf alle Fälle.